Einen Vers habe ich vergessen, da muss ich hier ablesen vom Handy. Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Bin ja ein bisschen ziemlich laut hier gerade, ne? Und ich sehe heute, wir haben heute noch ein Nachprogramm nach dem Gottesdienst. Heute gehen wir raus und da gibt es eine Schneeballschlacht. Und ich mache aber nicht mit. Also ihr dürft ja gerne machen, außer ohne mich. Ist ja so nass und kalt und und eklig, ne? Nein. Aber mal was Weißes, nicht mal so grau, so wie es in letzter Zeit weiß, so mal was Schönes, ist eine Abwechslung. Ja, heute, die heutige Predigt fiel mir ein bisschen schwer vorzubereiten. Es fiel mir nicht schwer, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte, sondern ich habe so vieles auf dem Herzen gehabt und wusste nicht, wo ich anfangen soll. So, und ich habe mich heute entschieden und ich habe mich letztendlich für eine, im Gebet, für eine Vers-zu-Vers-Auslegung entschieden aus Matthäus 6 ab Vers 5 bis Vers 13. Und ich hoffe, dass ich euch da so ein bisschen mitnehmen kann. Und zwar ist das das Vaterunser, das wir heute lesen werden. Wir beten das ja auch manchmal. Und das Vaterunser, die meisten von uns kennen es ja auch auswendig, die auch aus der Landeskirche kommen, kennen es generell auswendig. Da wird das immer wieder regelmäßig gesprochen. Ich glaube nicht, dass es im Wille Jesu ist, unbedingt, dass wir es genau wörtlich so sprechen. Aber ich glaube, dass der Inhalt für uns schon eine Richtlinie ist, eine Hilfe ist auch, dass wir einfach wissen, worum es eigentlich geht in diesem Gebet. Genau. Und ein Ziel ist es auch, wir haben so ein bisschen mit der Ältestenschaft uns getroffen, ein bisschen Gemeinschaft gehabt und wir haben gemerkt einfach, als wir uns da zusammengetroffen haben und geredet haben, dass wir eigentlich sehr oft in der heutigen Zeit uns um uns selbst herum drehen und dadurch eigentlich auch sehr angreifbar sind. Und dann haben wir uns gefragt, was ist eigentlich der Wille Gottes? Will das Gott eigentlich so haben? Und deshalb werden wir auch in den nächsten Zeiten mehr und mehr so ein bisschen hören, wie hat eigentlich Jesus gelebt und wie war seine Herzenseinstellung. Und heute werde ich so ein paar Dinge anschneiden, nicht bei allen Sachen in die Tiefe gehen, das wäre dann nochmal eine andere Predigt. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich heute meine Predigt schaffe. Kann sein, dass ich daraus zwei Teile machen werde und dass wir uns dann halt gut darauf einlassen können. Ich lese vor aus Matthäus Kapitel 6, ihr dürft das gerne aufschlagen. Matthäus Kapitel 6, ab Vers 5. Ich lese Vers für Vers vor. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, also die Schauspieler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon bekommen. Wenn du aber betest, so geh in dein Zimmer, deine Kammer, dein Kämmerlein, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten, also dein Gebet erhören. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihr nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Und dann gibt es noch einen Zusatz, der nicht in allen Bibelübersetzungen vorkommt, aber es gibt so noch in Klammern. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Okay. So, noch am Schlafen. Alles klar. Genau. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Schauspieler, wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Sie haben ihren Lohn weg. Jesus fängt hier an und das ist die Bergpredigt, das ist ein Teil der Bergpredigt. Und er geht gleich ins Detail in dieser Bergpredigt und er offenbart Dinge, mit denen sich Menschen in der sogenannten Religion oder in der jüdischen Religion geschmückt haben. Da haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben einen Lebensstil vorgelebt, den die Menschen nachgemacht haben. Und das war halt in seinen Augen nicht wahrer göttlicher Glaube. Das war nicht das, was Gott wirklich wollte. Und Jesus wollte da ein Feintuning vornehmen und sagen, und wollte den Menschen zeigen, was wirklich Gottes Herz bewegt. Wie können wir wirklich Gott erreichen? Wie können wir wirklich mit Gott Gemeinschaft haben? Und das allererste, was er verurteilt hier, ist das Handeln vor anderen Menschen.
Hier geht es jetzt ums Gebet. An anderen Stellen ging es auch um andere Dinge, dass wenn ich gute Taten tue, wenn ich zum Beispiel den Armen Geld gebe und ich tue es, um gesehen zu werden, dann ist das Gesehenwerden schon mein Lohn auf dieser Erde. Denk mal drüber nach. Ich stelle mich jetzt hin, ich stehe jetzt auf der Bühne, da ist die Versuchung noch mal ein bisschen höher, etwas zu machen, um anderen Menschen zu gefallen. Und dann stehe ich hier und ich bete ein Gebet oder ich tue eine Handlung und im Verborgenen ist mein Motiv, gesehen zu werden. Das ist mein wahres verborgenes Motiv. Das seht ihr nicht. Das sieht nur Gott und das weiß eigentlich tief in mir nur ich. Nur manchmal will ich es nicht wahrhaben. Und dann, dass ihr mich gesehen habt und gedacht habt, boah, der hat so toll gebetet, ne? Dann habe ich schon meinen Lohn dahin. Also bei Gott, Lohn sammeln ist ganz anders als bei den Menschen sammeln. Ja, also es gibt Situationen, da gibt es Menschen, die tun etwas und dann erzählen es überall ganz laut alles, was sie gemacht haben. Das ist bloß hier alle mitbekommen. Du hast deinen Lohn dahin. Und das ist oft eine Schwierigkeit, die wir auch in der Gemeinde haben, die wir als Menschen haben, die Menschen der Welt sowieso. Wir wollen Anerkennung haben. Das ist ein tiefes Bedürfnis in uns drinne, anerkannt zu werden, gesehen zu werden. Nur leider suchen wir es oft an den falschen Orten. Wir suchen es nicht da, wo wir es wahrhaftig bekommen können, und zwar von dem lebendigen Gott. Da, wo eine tiefe Befriedigung sich einstellt. Und wenn wir zum Beispiel in die Welt schauen, wenn wir uns die Schauspieler anschauen oder die berühmten Menschen anschauen, dann merken wir, dass obwohl sie diese Anerkennung haben, obwohl sie diesen Reichtum haben, obwohl es ihnen gut geht, aber statt dass dieser Hunger in ihnen gestillt wird, wird dieser Hunger nur noch größer und die verlangen nur nach mehr. Und dann, weil das nicht befriedigt, werden sie crazy, die werden verrückt und dann geht es Drogen, dies und jenes und so weiter, Frauen und Männer und alles Mögliche. Und dann haben sie einen Lebensstil, der von Begierde und Lust geprägt ist und nicht von der Erfüllung geprägt ist. Und wir schauen auf diese Leute, wir schauen auf die Popstars, die Filmstars und wir sagen, boah, so will ich leben, genau so eine Villa will ich haben, so reich will ich sein. Ja, wenn man sich ihr Leben schaut, bei den meisten, nicht bei allen, ich will nicht alle verurteilen, aber bei den meisten Menschen merkt man, dass dieser Hunger nicht gestillt wird. Der Mensch kommt nicht zur Ruhe innen drinne. Das heißt, die Welt hat uns eigentlich sehr stark demonstriert, wenn wir für die Welt leben und von der Welt abhängig leben, das gibt uns keine tiefe Befriedigung. Was Jesus hier sagt, er sagte, diese Menschen haben schon ihren Lohn. Also wenn wir unsere Geistigkeit leben zum Schein für andere Leute, und das habe ich manchmal auch bei uns beobachtet, bei mir selbst auch schon beobachtet. Ich merke zum Beispiel im Gebet, und da könnte ich mal euch prüfen, im Gebet, ich bete und ich bete gar nicht zu Gott eigentlich, sondern ich bete eigentlich für den da hinten. Ich rede gerade zu ihm. Ich mache gerade Kommunikation, ich tarne es im Gebet, aber eigentlich rede ich zu meinem Sohn Josef. Ja, Herr, und ich bitte dich, dass die jungen Menschen gehorsam sind und auf ihre Eltern hören. Ich habe gerade zu Josef geredet, ja, im Verborgenen. Das ist kein Gebet zu Gott. Das verpacken wir manchmal als Gebet zu Gott. Da sollten wir uns prüfen, ob wir wirklich gerade, und das ist übrigens ein für mich auch eine Sache, wenn wir ins Gebet gehen, das Bewusstsein zu entwickeln, sich mal zu prüfen, einmal zur Ruhe zu kommen, stehe ich eigentlich gerade wirklich vor dem lebendigen Gott. Und einmal dieses Bewusstsein zu bekommen, ich stehe gerade vor dem lebendigen Gott, der mich sieht und der mich hört. Jahreslosung, ja? Der mich sieht. Der sieht mich. Das ist eine wichtige Pause vor dem Gebet, einfach das Bewusstsein zu haben, ich stehe jetzt vor dem Gott und nicht vor Menschen. Wir kennen das ja auch zum Beispiel, wenn wir beten und wir geben es ja Mühe, wir wollen ja gerne Licht und Salz und Zeugnis sein. Und ich merke auch beim Gebet fürs Essen zum Beispiel, wenn wir bei McDonald's sind oder so, da kommen, lass uns beten, oder wenn wir alleine sind, dann kommen wir in so einen Kampf. Auf der einen Seite wollen wir nicht beten, ja, weil dann sehen uns alle Leute, aber auf der einen Seite will ich beten, damit es alle Leute sehen. Und dann bete ich, damit es alle Leute sehen. Das ist auch falsch. Das ist auch nicht das richtige Gebet. Das richtige Gebet ist, obwohl da 10.000 Leute sitzen, mich alle sehen, das Herz zu finden, Herr, ich stehe jetzt vor dir. Und dann finde lieber eine Methode, im Stillen zu beten, wo du wirklich vor Gott betest und Gott dich sieht, weil im Verborgenen wird das vergelten. Wenn du Zeugnis sein willst, dann geh und red mit den Menschen. Da muss es nicht durchs Gebet sein. Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und ich finde, oder in ein Zimmer, und das finde ich auch, da wird unser Glaube immer sehr gut geprüft. Also wenn ich kann zum Beispiel, das habe ich schon oft erlebt, ich habe das mal nach einer Jugendstunde gehabt, als ich ein Jugendlicher war, da habe ich eine Predigt gehalten in der Jugendstunde und bin dann nach dieser Jugendstunde nach Hause gegangen und ich dachte, ich wäre ein Superheld. Ja, ich dachte, boah, Herr, du hast mich so gesegnet. Ich habe voll den Flow gemerkt, wie das alles funktioniert hat und so. Und dann komme ich ins Gebet und dann komme ich als dieser aufgeblasene junge Mensch. Ne? Und dann komme ich ins Gebet und wollte beten. Und im Gebet merke ich die Gegenwart Gottes nicht. Und ich sage zu Gott, wie kann das sein? Da habe ich deine Gegenwart gemerkt und hier merke ich es nicht. Und dann habe ich angefangen zu suchen, im Gebet zu suchen. Und da war ich frustriert, ich war verärgert mit Gott. Ich dachte, was soll das? Hier segnest du mich und hier lässt du mich fallen. Ja, und das hat mich geärgert, dass mein Glaube vor anderen Leuten funktioniert hat, aber im Verborgenen nicht funktioniert hat. Und da habe ich dann ein bisschen gerungen mit Gott, und hat er mir gezeigt, Michael, du bist so aufgebläht, ne? Ey, ich hab dich einmal kurz gesegnet und du gehst aus wie so ein Gangster durch die Gegend, ne? Als ob du es jetzt wirklich verstanden hast. Und da habe ich gemerkt, in der Kammer, da können wir runterkommen. Und wisst ihr was? Unsere Kammer, unser Zimmer steht gerade so unter Angriff, wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Noch nie. Ja, mit unseren ganzen Handys, mit den ganzen Medien, mit den ganzen Dingen, die uns alle ablenken. Ja, es ist unglaublich, das Verborgene ist in Gefahr. Ich habe gestern mit einem Menschen geredet, der mit einem Burnout zu kämpfen hatte. Und dann sagte der Arzt zu ihm, derjenige, der ihn betreut hat, und sagte, geh mal in die Natur, setz dich auf eine Bank und hol dein Handy nicht raus. Und dann hat er es gemacht, er hat sich auf eine Bank hingesetzt, sein Handy nicht rausgeholt. Und dann, als er dann diesen Kampf gehabt hat, sein Handy nicht rauszuholen, hat er gemerkt, er hat ein Problem. Er kommt nicht zur Ruhe, sondern er musste lernen, wieder zur Ruhe zu kommen, ins Verborgene zu gehen. Und da haben wir gewisse Kämpfe, dann fängt dieses Gesuche an, wie bete ich und so weiter und so fort. Und dann greife ich jetzt ein bisschen vor und hier heißt es dann, ihr sollt nicht so sein wie die Nationen. Er sagt, ihr sollt nicht sein, die Gott nicht kennen, die mit der Kraft Gottes nicht rechnen, die nicht wissen, wie Gott funktioniert. Und dann sagt er, denn wenn sie beten, plappern die. Die sind am Reden, das ist dann Akkordarbeit. Was sie machen, sagte Jesus hier. Sie haben ein Glaubenskonzept in ihren Herzen drin. Und dieses Glaubenskonzept ist, je mehr ich mich anstrenge, umso mehr kann ich Gottes Herz bewegen, dass er mich erhört. Je mehr ich jammere, umso mehr hat Gott mit mir Mitleid. Das ist das Konzept dieser Welt. Die Welt glaubt an ihre eigene Anstrengung. Ich löse meine Probleme selbst. Und je mehr ich mich mit meinem Mund bewege und meine Zunge sich bewegt, umso mehr wird Gott meine Gebete erhören. Dann heißt es hier, denn sie glauben, dass um ihres vielen Reden willen erhört, dass sie erhört werden. Ich habe das auch schon getan. Wisst ihr was? Ich habe das auch getan in den Zeiten, wo ich nicht sicher war, dass Gott gnädig und barmherzig mit mir ist. Und ich mache das ganz oft, wenn ich versuche, zu Gott zu kommen, ohne zuerst auf Jesus geschaut zu haben, ohne zuerst auf das Kreuz geschaut zu haben. Das heißt, ich komme ins Gebet, ich fühle mich schlecht, unwillig, ich habe gesündigt, irgendwie distanziert von Gott und dann fange ich an zu beten und dann merke ich, dass ich oft auch in diese Plapperei hineinfalle, in meinem Verborgenen. Aber das ist okay, das ist zumindest ein Anfang. Im Gebet wird Gott dann Dinge in mir herauskristallisieren und ich werde erkennen, ich bin gerade am Plappern. Und dann merke ich ganz oft, weißt du was, Herr, diese ganze Stunde, die ich gerade gebetet habe, also wenn ich wirklich mal intensiv suche, die ganze Stunde, in der ich gerade gebetet habe, Herr, das war Zeitverschwendung. Ich habe mir versucht, es zu verdienen und zu erarbeiten, eine Stunde lang irgendwie deinen Segen hineinzubekommen. Das mache ich bis heute noch. Ich habe bis heute noch diesen Kampf, ich bin ein sehr selbstgerechter Mensch. Und wisst ihr was? Und dann in diesem Moment wegzublicken von sich selber und auf Jesus zu schauen und dann zu beten, oh meine Güte, ja Herr, ich weiß, Herr, nur durch dich alleine. Ach, das, ich will mich doch selber, und wisst ihr was, manchmal fühlen wir uns so schlecht, dass wir in den Gebeten es wieder gut machen wollen. Ja, oder durch unseren Dienst. Unser Dienst soll keine Wiedergutmachung sein für das, was wir schlecht gemacht haben. Ja, das kennen die Kinder auch ganz gut. Wir kennen das ja auch aus der Kindheit. Ja, ich habe irgendwas angestellt und dann sage ich, mach's wieder gut, ich räume die Küche auf. Ja, und das machen wir oft auch mit Gott. Und wisst ihr was? Das ist ein mangelnder Glaube an das, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat. Das heißt, ich kann es einfach gerade in diesem Moment nicht annehmen. Ich weiß, er ist für mich gestorben, aber ich kann es gerade für mich nicht annehmen, denn ich habe es nicht verdient. Das ist ein Kampf innen drin, dieser Kampf, ich bin unwürdig. Und deshalb merke ich dann in diesem Verborgenen, das wichtigste Werkzeug, das ich habe, ist das, was mir Jesus gegeben hat. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und dann fange ich das an zu proklamieren und dann anzunehmen. Und das ist manchmal für mich so schwer. weil ich möchte es wieder gut machen. Und wisst ihr was? Wenn du es verbockt hast, dann hast du es verbockt. Du kannst Sünde nicht wieder gut machen. Sünde kannst du nicht wieder herstellen. Du kannst nicht einfach es verschwinden lassen. Wenn du einmal gemordet hast, dann kannst du den Mord nicht rückgängig machen. Wenn du einmal gelogen hast, dann kannst du dich nicht rückgängig machen. Du hast nur einen einzigen Weg. Und das ist das Kreuz Jesu Christi. Das ist so eine Hilfe, um wieder mit Gott anzufangen. Wenn du richtig versagt hast, dann stell dich im Gebet, geh in deine Kammer und stell dich vor das Kreuz und nimm es wirklich wieder an. Nimm dieses Blut Jesu in Anspruch, obwohl das total demütigend ist und deprimierend ist, dass du wieder versagt hast. Aber lebe aus seiner Gnade. Das ist ganz wichtig. Das ist eine große Hilfe im Gebet. Das wird uns von vielem plappern. Das wird uns helfen, nicht viel zu plappern und zu reden und zu leisten im Gebet. Ja. Ich habe schon alles probiert mit Gott, wirklich alles. Ich habe sogar 10,5 Tage gefastet. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich so unzufrieden mit mir selbst. Ich wollte endlich mal, ich habe gesagt, Gott, bis hierhin und das reicht mir langsam. Du musst mich verändern. Ich will anders werden. Ich will nicht mehr so ein Sünder sein, der so und so und so lebt. 10,5 Tage, Herr, gib mir Vollmacht und gib mir Kraft, habe ich gebetet. Ich habe nur Säfte getrunken, nichts gegessen. Warum ich das jetzt laut erzähle, ist, weil das sowieso nichtig war. Das war keine Tat vor Gott. Das war ein nichtiges Fasten. Ich wollte 9,5 Tage, wollte ich von Gott es mir verdienen, ja, durch Leistung, dass er mir es mehr Vollmacht, mehr Kraft, mehr Power, wie auch immer, mehr Kraft zum Leben gibt, über Sünde zu herrschen und auch in meinem Dienst und so weiter und so fort. Aber es wirkte so heilig und so gut. Aber die Motive waren so verborgen und so falsch. Wisst ihr was? Ich hätte 9,5 Tage beten sollen dafür, dass ich mich selber vor Gott annehmen kann. Dafür hätte ich beten sollen. 9,5 Tage, Jesus, hilf mir, mich selbst so anzunehmen, wie du mich angenommen hast. Mich selbst zu lieben, wie du mich geliebt hast. Hilf mir, in meiner Schwachheit, in deiner Gnade zufrieden zu sein. Das hätte ich beten sollen. Zum Schluss habe ich dann dieses Fasten verworfen und jetzt erzähle ich es nur, wie man auch falsch fasten kann. Das geht. Man kann daneben hauen in dem Tun. Also um des vielen Redens willens und dann ins Verborgene gehen. Dieses Verborgene, dieses Jesus ging immer wieder ins Verborgene. Er stieg auf einen Berg, bevor er die 12 Jünger erwählt hatte, bevor er wichtige Entscheidungen getroffen hatte, bevor er über dem Wasser lief. Er war auf dem Berg, hat gebetet. Manchmal nahm er sogar Leute mit in das Verborgene hinein. Ich habe über, wo habe ich das gehört? Ich habe es irgendwo gehört. Genau, das war in einem Seminar. Das war genau in dem Seminar am Dienstag, da habe ich es gehört. Da hat der Seminarleiter hat dann erzählt und dann war das in seiner Gemeinde mit der älteren Frau? Kann sich nicht erinnern, okay. Auf jeden Fall gab es da irgendjemanden und dann gab es wohl eine ältere Frau und die konnte auch nicht mehr so in den Gottesdienst kommen, die war irgendwie schon krank oder so, ne? War das irgendwie so. Und dann sagte dann dieser Seminarsleiter dann oder der Pastor, dann war damals Pastor, sagte dann zu diesem Menschen, dem es schlecht ging, sagte, geh mal und besuch mal diese ältere Frau. Ja, und dann sagte er, warum soll ich zu der älteren Frau gehen? Und hat er dann diese ältere Frau besucht. Er war dort und kam wieder. Und dann sagte dieser Mann bei der älteren Frau, die eigentlich zu Hause ist und die nicht vorne auf der Bühne steht, und sagte, was war denn das? Er sagte, ich bin Gott begegnet. Was war denn das? Er ist dann zu dieser frommen Frau gekommen, die diese Gebundenheit in ihrem Bett oder Zimmer oder Haus, wie auch immer, die sie in dieses Kämmerlein verwandelt hat, wo sie mit Gott Gemeinschaft hat und da ist mal ein Mensch reingekommen und dann hat er gesagt, ich bin Gott begegnet. Krasses Erlebnis. Also dieses Verborgene strahlt aus und das heißt, irgendwo hat das mal ein Mensch gesagt, wer vor Gott knien kann, kann vor Menschen stehen. Also das Gebet ist eine unglaubliche Kraft, die wir sehr, sehr, sehr gering schätzen. Manchmal sagen wir so, ich glaube, irgendwo war das letztens, da hat jemand gesagt, wir können nur beten. Hat jemand gesagt, nur? Können wir streichen. Ja? Also, wir können beten. Beten ist eine Macht Gottes. Beten ist eine Kraft, die wir in unser Leben hineinlassen. Es ist nicht einfach, es ist herausfordernd, besonders in dem Verborgenen. Ja? Und da ist es eine große Herausforderung. Aber gemeinsames Gebet hat Jesus auch praktiziert. Er hat dann seine Jünger mit auf den Berg genommen. Er hat sich dann ihnen offenbart. Er hat ihnen gezeigt. Er hat sie mitgenommen, mit ihnen gemeinsam zu beten. Gemeinschaftliches Gebet wird in der Bibel auch sehr stark ermutigt. Wenn es alleine nicht geht, dann bete mit jemand anders. Aber bete. Bete wirkt wie nichts tun, aber in Wahrheit passiert sehr viel dabei. Und dann sagt Jesus hier, wir sollen nicht so sein wie die Nation, wir sollen nicht plappern, denn, es heißt hier sogar, seid ihnen nicht gleich, er vergleicht. Und dann sagt er, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Er weiß es schon, was sie benötigen. Deshalb sagt er, weil Gott schon weiß, was ihr benötigt, legt das zur Seite, was ihr benötigt, ja, und fokussiert euch auf das, was wirklich dran ist. Und ich glaube, in den nächsten Teilen hier, die Jesus uns erzählt, er erzählt eigentlich auch, wie er selber im Herzen funktioniert hat und wie er gelebt hat auf dieser Erde. Und dann fängt an, betet nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, ganz, ganz wichtig, unser Vater, der du bist im Himmel. Viele Menschen glauben, dass es keinen Gott gibt. Viele Menschen glauben, es gibt da irgendeine Kraft. Viele Menschen glauben an das Karma, an irgendein übernatürliches Gesetz, das dein Leben richtet und es bestimmt. Aber Jesus sagt hier, ihr habt einen Vater im Himmel, einen Schöpfer, einen, der euch gezeugt und euch gemacht hat und einem, dem ihr am Herzen liegt wie einem Vater. Eine Kraft bist du egal. Aber einer Person, einem Vater besonders, er sagte nicht auch irgendein Wesen oder irgendein Fremdling, sondern er sagte ganz spezifisch Vater. Und damit haben wir ja oft unsere Schwierigkeiten, denn wir haben alle unser Vaterbild. Auch ich bin auch kein besonders gutes Vaterbild. Das heißt, wenn meine Kinder mich schauen und sagen, so ist Gott, dann sage ich, meine Kinder, die ihr gerade zuhört, ihr seid armselige Kinder. Ja? Denn es heißt hier in der Bibel, unser Vater, nicht der du bist auf der Erde, das ist der Unterschied, sondern der du bist in dem Himmel. Und ich habe eine lange Zeit mit diesem Vater Schwierigkeiten gehabt, zu Gott überhaupt Vater zu sagen. Es gibt Menschen, die sagen zu Gott Papa. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gehört habe. Das ist für mich sowieso. Was ist das für ein Nähegefühl? Papa, so kuschelig, ich kann mich an dich kuscheln. Krass, ich habe das gar nicht. Bei mir ist es Vater, respektvoll, Vater. So bin ich auch erzogen worden, Vater, Mutter, so, ne? Und unsere Tochter, die kommt zu uns letzte Zeit an und früher ist sie zu uns Mami und Daddy gesagt und plötzlich sagt sie Mutter und Vater. Ne? So, das ist ein bisschen komisch für uns, aber weil sie kommt aus dem Alter raus, die Süßform geht weg, daran kann ich mich auch erinnern, wo ich dann gedacht habe, ich muss irgendwie meine Eltern anders benennen. Ma, Pa, habe ich dann daraus gemacht, ne? Statt Papa, Mama. Also der Vater, der du bist in den Himmel. Und da müssen wir verstehen, dass wir einen anderen Vater haben als wir irdischen Väter. Wir irdischen Väter sind sehr, sehr fehlerhaft und der Vater im Himmel tickt ganz anders. Aber wie können wir diesen Vater kennenlernen? Wie können wir verstehen, wie dieser Vater funktioniert, was in ihm drinnen vorgeht? Und das Beste, was wir tun können, ist es, in die Bibel zu schauen. Und zwar nicht die ganze Bibel zu nehmen, sondern das Beste, was wir tun können, ist, auf das Leben Jesu zu schauen. Wenn wir wissen wollen, wie unser himmlischer Vater ist, dann müssen wir uns das Leben Jesu anschauen. Wir haben einmal Schwierigkeiten damit, weil wir kennen oft Vater, ich bin wahrscheinlich auch diese Kategorie Vater, Vater Altes Testament. Ja, so der strenge Patriarchgesetz, Russlanddeutsch, ne? Also ganz klar. So, das ist das einzig wahre Richtige, ja? Nein. Damit haben wir oft eine Schwierigkeit. Ne? Also Vater ist der Kuschelige, so, das ist eher so ein bisschen, naja, es ist eher die Mutter, die da am Kuscheln ist. Ne? So. Und Vater ist halt eher der Strenge, der dann halt dann irgendwelche Gesetze oder Regeln macht und der dann darauf achtet, dass alles eingehalten wird. Manchmal ist es anders, ist nicht immer gleich. Aber der Punkt ist der, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, müssen wir uns Jesus anschauen. Ja, nicht das Alte Testament, nicht die apostolischen Briefe, sondern wir müssen Jesus anschauen. Es gibt keinen Weg an ihm vorbei. Und die Jünger hatten auch das Problem. In Johannes 14, 6 bis 8 heißt es, da spricht zu ihm Philippus, Herr, also zu Jesus, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Jetzt hinterfragt Jesus ihn, wie kannst du es überhaupt sagen, zeige mir den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selber. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut sein Werk. Also er ist es, der redet. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wer nicht, so glaubt auch um der Werke willen. Also wie fragst du mich, zeige mir den Vater. Du kennst mich schon. Du bist mit mir schon so lange und du kennst mich immer noch nicht. Das heißt, du hast den Vater in mir immer noch nicht erkannt. Das heißt, Jesus sagt hier, wer mich sieht, der sieht den Vater. Was hat Jesus alles getan? Jesus ist durch die Gegend gelaufen. Jesus hat mit Menschen Zeit verbracht, die Außenseiter waren, die, mit denen keiner Zeit verbringen wollte. Bist du ein Außenseiter, bist du alleine gelassen, dann hast du einen himmlischen Vater, der mit dir Zeit verbringen möchte. Bist du ein Mensch, der in die Sünde gefallen ist, der Ehebruch begangen hat, der Mord und Totschlag begangen hat, dann ist Jesus der Letzte, der dich verurteilt, sondern er möchte dich freisprechen. Und somit ist auch unser Vater im Himmel. Also er repräsentiert das Herz des Vaters. Das heißt, die Bibel oder andere, oder Leute sagen das auch, der Vater im Himmel hat sich durch Jesus komplett ausgesprochen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Wenn du wirklich mich kennenlernen willst, sagt der himmlische Vater, dann schau auf das Leben Jesu, schau, wie er gehandelt hat, wie er gelebt hat und du wirst mich kennenlernen. Deshalb müssen wir Jesus gut erkennen, das Neue Testament lesen und hören, und wie er gehandelt hat, wie er reagiert hat. Er hat Menschen Trost gegeben, er hat arme Menschen besucht, er hat armen Menschen zugesprochen, er hat sie unterstützt. Was hat er noch gemacht? Was würde dieser Vater, dieser himmlische Vater für uns machen? Er sagt nicht nur, ich würde für dich sterben, sondern er ist für uns in Jesus gestorben. Er ist so wichtig, bist du diesem himmlischen Vater, dem Gott des Himmels und der Erde und des ganzen Universums, der sagt, für dich bin ich gestorben. Wow. Ja, wow. Meine Kinder, die rufen mich nicht mal an, weil sie wissen, wenn sie Vater anrufen, kriegen sie mal ein Nein. Ja. Das heißt, wenn sie irgendwo abgeholt werden müssen, rufen sie immer bei der Mutter an, weil da wissen sie, da kriegen sie ein Ja. Ja? Bei mir ist Nein, lauf zu Fuß. 30 Kilometer schaffst du locker. Mutterherz immer Ja. Ja. Und das ist unser Konflikt manchmal, wenn man so mit jemandem sitzt. Du sagst immer Ja, du musst mal Nein sagen. Ne? Also wir balancen so ein bisschen. Aber Gott starb für dich. Er ist nicht nur 30 Kilometer gefahren, er kam vom Himmel runter auf diese Erde und starb für dich. Das ist der Vater, mit dem du es hier zu tun hast. Und der ist für alle Väter. Dieser Vater ist auch für uns Väter das Vatervorbild eigentlich. Wir brauchen alle so einen Vater, einen himmlischen Vater. Und das ist das Erste, was Jesus will, dass du einen Perspektivwechsel durchführst, wenn du anfängst zu beten. Einmal geh weg von deiner Leistung, geh weg von Heuchelei, geh weg von selbst durch irgendwie viel Arbeiten, was von Gott zu bewegen. Und dann halt mal inne und dann komm mal zu einem Perspektivwechsel. Schau mal weg von der Erde. Schau mal zum Himmel hoch. Schau mal weg von deinen Problemen und Schwierigkeiten. Die meisten von uns sagen, Vater im Himmel, und dann geht's los mit meinen ganzen Problemen, wie es der Christian heute auch gesagt hat. Sondern hier heißt es, ich schaue auf den Vater, Perspektivwechsel. Ich erinnere mich daran, ich habe diesen Vater, der so wie Jesus auf der Erde gelebt hat, ist. Damit haben wir oft Schwierigkeiten. Ja? Manchmal können wir uns den Vater eher besser vorstellen, der streng ist. Aber einen lieben Vater. Manche haben so ein gestörtes Bild, dass sie gar nicht mal zu Gott Vater sagen können. Ja? Also wir brauchen in diesem Bereich alle Heilung und alle eine Veränderung auch, dass wir Gott erkennen. Und dafür müssen wir mit Jesus Beziehung haben, ihn kennenlernen. Also Vater im Himmel, wegblicken von uns selbst, wegblicken von der Erde, hinblicken zu dem Vater im Himmel. Und dann heißt es hier, geheiligt werde dein Name. Geheiligt wäre dein Name. Ich habe hier als Überschrift geschrieben, Ehrenmann. Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr verunehrt mich. Also geheiligt sein Name heißt, sein Name werde groß gemacht werden. Sein Name soll geehrt werden. Das heißt, Jesus bringt uns bei, welche Herzenshaltung wir als Menschen haben sollen, dass wir uns um seinen Namen kümmern und dass sein Name durch unser Leben geehrt wird, so wie es Jesus auch vorgelebt hat. Er sagte, ich habe keinen Dämon. Man hat ihm gesagt, alles, was du machst, das ist die Kraft des Dämons in dir. Dadurch heilst du und dadurch redest du. Du hast einen Dämon. Und dann sagte er hier, nein, im Gegenteil, sondern ich ehre meinen Vater und ihr verunehrt mich. In Vers 54, in Johannes 8 heißt es dann, Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Also, was Jesus hier sagt, und das ist das, was die Menschen auf dieser Erde tun, die meisten Menschen auf dieser Erde, alle Menschen auf dieser Erde, haben ein Verlangen nach Anerkennung. Sie wollen Anerkennung haben, sie wollen geehrt werden. Keiner von uns will nicht respektiert werden. Wir wollen alle respektiert werden. Ja? Aber hier heißt es dann, Jesus sagt, legt euren Fokus weg von euren eigenen Namen und legt euren Fokus auf das, was Gott den Vater ehrt. Das hat etwas mit Selbstverleugnung zu tun. Weil ich will eigentlich geehrt werden. Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich beten. Ne? Wenn ihr betet, also da ist es, unser Vater im Himmel, geheiligt werde mein Name. Ja, mein Reich komme her und mein Wille geschehe. So wie hier auf der Erde, genauso auch im Himmel. Das wäre mein Gebet. Das ist mein alter Mensch, der in mir so beten möchte. Mein tägliches Brot gib heute, gleich will profitieren. Ja? Und so weiter und so fort. Aber hier heißt es, Jesus möchte uns zu einem neuen Lebensstil bringen. Und das ist sehr fremd für die Welt. Für die Ehre eines anderen zu leben. Für die Ehre Gottes zu leben. Ehrt unser Leben Gott. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit als Christen, wo wir eine Konsumhaltung haben. Und wir wollen profitieren. Und wir wollen ehren. Manchmal, wenn ich das bei den Alten so raushöre, da denke ich so, da muss ich kurz aufhören und denken, oh krass. Die sagen, alles, was wir gemacht haben, das habe ich ja für den Herrn getan. Ich habe keine Anerkennung gesucht. Und ich denke so, wir junge Leute, wir brauchen das. Wir sind so sensibel geworden, wie junge Menschen. Sobald man uns nicht ein bisschen gestreichelt hat, wenn wir einen Dienst in der Gemeinde gemacht haben, dann sind wir schon beleidigt in der Ecke und keine sieht mich. Und genau dieses gleiche Prinzip, ins Verborgene zu gehen und den verborgenen Gott zu suchen, obwohl ich mit Menschen unterwegs bin, im Verborgenen diene ich eigentlich meinem Gott. Ich stehe eigentlich vor Gott und nicht den Menschen. Wenn ich hier den Boden schrubbe, dann schrubbe ich nicht vor Menschen, sondern ich schrubbe vor Gott. Wenn ich hier auf der Bühne stehe, dann stehe ich nicht vor Menschen, sondern ich stehe vor Gott. Diese Herzenshaltung zu erlernen. Und daran sollte uns dieses Gebet immer wieder aufs Neue erinnern. Ehren wir Gott mit unserem Leben oder nicht? Und dann Vers 44 im Kapitel 8 heißt es sogar, wie könnt ihr glauben? Wie könnt ihr überhaupt glauben? Das heißt, ihr habt Schwierigkeiten zu glauben, ihr habt eine Blockade in euch, ihr könnt gar nicht glauben, ihr, die ihr Ehre voneinander nehmt. Ihr habt eine Kultur unter euch, sagt er hier, dass ihr ständig Ehre voneinander sucht. Und weil ihr so eine Kultur habt unter euch, so eine Herzenshaltung habt, könnt ihr gar nicht den Glauben verstehen und Glauben lernen. Ja? Das heißt, das hindert uns im Glauben sogar, wenn wir so eine Herzenshaltung haben, die ihr von dem alleinigen Gott ist und nicht sucht. Ihr sollt sie von dem Gott alleine suchen, nicht vom Menschen suchen. Und das ist oft eine Herausforderung. Weil der alte Mensch in uns, der schreit, ich will Anerkennung. Und der neue Mensch sagt, und ich habe schon Anerkennung. Jesus ist für mich gestorben. Ich mache das für dich, Herr. Aus Liebe und aus Dankbarkeit. Und nicht einfach, um Ehre zu bekommen. Ja, also die Ehre Gottes suchen, die Ehre wenn meine Kinder meine Ehre suchen würden, da würde ich ja vom Stuhl fallen, ne? Aber habe ich selbst gemacht? Habe ich die Ehre meines Vaters gesucht? Nein, habe ich auch nicht gemacht. Ich bin nicht besser. Ja, aber das ist so ein Moment ist. Und damit können wir Gott eine Freude bereiten. Jesus hat auf diese Art und Weise gelebt. Dann beten wir. Wir beten hier, unser Vater, du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Also, sein Reich wird kommen. Ja, sein Reich wird kommen. Und es wird eines Tages wird das äußerlich kommen, das Reich Gottes. Es wird wirklich kommen und dann wird das Konsequenzen haben, dieses Reich. Jesus hat zum Beispiel, als er auf dieser Erde war, hat er auf diese Art und Weise seinen Predigtdienst angefangen. Er hat gesagt, tut Buße, also kehrt um von euren Sünden, von eurem Lebensstil, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist nahe herbeigekommen. Deshalb sollt ihr umkehren. Weil das Reich Gottes nah herbeigekommen ist. Und damit, was er damit sagt eigentlich, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen und eines Tages wird es richtig da sein und dann wird es mit den ganzen Konsequenzen da sein. Und das ist etwas, was wir heute auch selten hören, selten predigen auch, mit den Konsequenzen. Entweder wirst du gerichtet, weil du dich gegen das Reich entschieden hast und du wirst aus dem Reich hinausgestoßen werden oder du wirst in das Reich hineingenommen werden. Ja? Das ist etwas, was wir, es gibt ein Weltgericht. Das ist eigentlich der Hauptgrund der Verkündigung des Evangeliums, dass Gott eines Tages die Zeit der Gnade, die wir jetzt haben, er wird sie dicht machen und dann wird das Weltgericht anfangen und dann wird jeder Mensch, groß, klein, arm, dick, dünn, egal wie, egal welche Hautfarbe, er wird vor Gott stehen und dann muss er sich anhören, was er alles getan hat. Alles anhören. Und das ist für mich einer der schrecklichsten Momente, wenn ich an die Menschen denke, mit denen ich zu tun habe. Sogar an die schlimmsten Menschen denke. Boah, einfach mal bildlich vorstellen, dieser Mensch steht vor Gott und wird gerichtet. Und er kann nichts sagen. Er wird nichts argumentieren können. Sondern er wird einfach nur in die Hölle geworfen werden für seine Sünden, die er getan hat. Das ist furchtbar. Ewige Trennung von Gott. Kein Weg mehr zur Umkehr. Dann in der Hölle, stelle ich es mir vor, da sind sie, ich weiß nicht, Höllenqualen, die haben ja keinen Körper, sondern es ist ja ein seelischer, geistiger Zustand. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Ja? Und wie leidet eine Seele? Feuerqualen, das ist die Beschreibung von was ist eine Feuerqual? Ein ewiges Bereuen. Ein ewiges Erkennen, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Ein ewiges Akzeptieren, ich verdiene es nicht mehr. Die Menschen kommen da nicht raus aus diesem Zustand. Furchtbar, furchtbar. Jetzt reicht uns Gott die Hand. Jetzt haben wir die Zeit der Gnade. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, durch Jesus in sein Reich hineinzukommen. Also eines Tages wird es äußerlich kommen. Aber Jesus hat Folgendes gesagt. Er sagt hier, zu der Zeit, in Lukas Vers 17 sagt er, Lukas 17, Vers 20, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen, man wird auch nicht sagen, sieh hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Also, da musste ich immer viel nachdenken, was heißt es denn, das Reich Gottes ist mitten unter euch? Jesus selbst ist das Reich Gottes. Und was war in Jesus selbst? In Jesus selbst, Jesus war Mensch auf dieser Erde und er hatte den Geist Gottes in sich selbst und er lebte unter der Herrschaft Gottes. Er lebte nach diesem Geist Gottes. Und diese Herrschaft, die in ihm funktionierte, stellte das Reich Gottes auf der Erde dar. Deshalb, das Reich Gottes ist es nahe herbeigekommen. Ja? Und das ist das innerliche Reich Gottes. Das ist das, was wir oft nicht sehen. Das ist das Reich Gottes, welches schon mitten unter uns ist. Einige leben sehr aktiv in diesem Reich Gottes, andere leben eher noch passiv in diesem Reich Gottes. Aber das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und in Kolosser 1, Vers 13 heißt es, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Also, jeder Mensch, der den Geist Gottes hat, jeder Mensch, der den Geist Gottes hat, er hat das Reich Gottes jetzt schon auf dieser Erde in sich. Und mein Gebet hier, dein Reich komme, hat zwei Funktionen. Einmal das Äußerliche, Herr, dein Reich komme auf diese Erde, dein Friedensreich komme auf diese Erde, dein Reich der Liebe komme auf dieser Erde. Und dann zur gleichen Zeit aber auch dein Reich in mir, dass dein Reich in mir zunimmt und gestärkt wird. Ich will nach deinem Heiligen Geist, nach deinem Wort leben. Unter der Herrschaft deines Wortes leben. Freiwillig, nicht gezwungenermaßen. Und ein Satz, der mir bei der Vorbereitung gekommen ist, ich weiß nicht genau, ich habe den theologisch nicht so geprüft, aber mein Eindruck ist es, Gott kann mit dir nur so weit gehen, wie weit du ihn gehen lässt in deinem Innern. Gott kann mit dir, mit seinem Geist nur so weit gehen, wie weit du ihn gehen lässt in deinem Herzen. Ja, und da haben wir, merke ich schon, wir haben ein gewohntes Christsein entwickelt in gewissen Punkten, wo ich sage, das, was ich mache, was ich nicht mache, das kann ich nicht und so weiter und so fort. Und dann limitieren wir Gott in gewissen Bereichen, statt uns vollkommen ihm gegenüber zu öffnen und jeden Tag offen zu sein für alle Optionen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Dein Reich komme, das heißt, dein Reich komme mehr in meine Seele, dass meine Seele mehr und mehr von meinem alten Menschen unterschieden wird und getrennt wird, dass ich das, was ich heute als angenehm und schön finde, obwohl es Sünde ist, dass das in meinem Leben zu einer Heiligung kommt und das Reich Gottes in mir zunehmen kann. Das Reich Gottes. Und wenn wir dieses Reich Gottes in unserem Leben zulassen, das ist ein unglaubliches auch Empfinden in unserer Seele, in unserem Herzen. Die Bibel spricht von Friede und Freude und Dankbarkeit und Erfüllung. Scheinbar verlieren wir uns selbst, aber in Wahrheit bekommen wir so viel dazu. Ja. Einen Punkt mache ich noch und dann schließe ich ab. Dann das andere mache ich beim nächsten Mal. Ich möchte sozusagen, also bei dem ersten Teil von dem Vater unser, worum es da geht, ist, wir blicken auf das, was Gott ist. Der zweite Teil, da geht es dann um mich. Vergib mir meine Schuld, meine Sünde. Aber einen Punkt haben wir noch, der auch zu dem oberen Teil gehört, wo es um das Himmlische geht, um das, was Gott will. Und dann kommt noch ein Satz, der heißt, oder ein Wort, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Das heißt, wenn Jesus will, dass wenn wir ins Gebet hineingehen, dass wir erstmal Perspektivwechsel durchführen. dass wir uns um den Namen Gottes drehen, uns dadurch prüfen oder gucken, dass sein Name geheiligt wird oder geehrt wird, dann beten wir, dass sein Reich kommt auf diese Erde, in uns hinein. Ja? Und dann kommt das Nächste, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und das ist ein Problem. Dein Wille geschehe ist für uns oft ein Problem. Wie ich es vorhin gebetet habe oder gesagt habe, ich würde am liebsten beten, Herr, mein Wille geschehe. Das ist mein alter Mensch. Und wisst ihr was? Der alte Mensch, er tut seinen Willen, aber eine starke Unzufriedenheit entsteht in dem alten Willen. Und jetzt komme ich an den Punkt, an dem ich mich selbst auch immer wieder frage, weil wie war eigentlich unsere Bekehrung? Wie war eigentlich unsere Umkehr, als wir umgekehrt sind? In 1. Petrus 4, 2-3 heißt es, der Rest eures Lebens wird da nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, sondern von dem, was Gott will. Das heißt, hier findet eine Veränderung in dem Menschen statt. Davor lebte ich nach meiner Lust, ich lebte nach meiner Begierde. Für mein Wohlfühlen, für mich selber habe ich gelebt. Ich habe mich um seinen Willen nicht gekümmert, sein Wille war mir egal. Mein Wille geschehe. Und dann bin ich an einen Punkt gekommen, genau wie der verlorene Sohn, wo ich gesagt habe, boah, ich bin so tief gesunken und ich habe gesehen, wohin mich mein Wille gebracht hat. Und diese Bekehrung vergessen wir manchmal. Und dann aus diesem Schlamassel, den ich da hatte, wo ich gesehen habe, was mir mein Wille angetan hat, da heraus habe ich geschrien, Jesus, errette mich. Hier ist mein Leben. Ich gebe dir alles. So funktioniert eine Bekehrung. Man übergibt alles. Alles, was man selbst in der Hand gehalten hat, ist eine Lebensübergabe, ein Übergabegebet, sagen wir auch manchmal, wird dabei gesprochen. Ich gebe dir alles, zumindest was mir gerade in dem Bewusstsein ist. Ich will nicht mehr nach meinem Willen leben, sondern nach deinem Willen leben. Und dann merken wir eine Verbesserung in unserem Leben. Wir merken, dass es uns besser und schöner geht und so weiter und so fort. Und dann aktivieren wir wieder unseren alten Menschen. Und letztendlich, was wir tun, was viele Christen tun, ja, ist, was ich auch oft tue, ist, ich nehme Gott, ich nehme meinen Willen und dann benutze ich Gott oder bete zu Gott, dass Gott meinen Willen segnet. Ich habe mich für eine Frau entschieden, habe mich schon in sie verliebt und dann sage ich, bitte Herr, zeig mir, ob das die richtige Frau ist oder nicht. Aber ich habe mich schon verliebt, ich habe mich schon entschieden eigentlich. Ich brauche nur noch deinen Segen, um das abzusegnen, für was ich mich gerade entschieden habe. Mein Willen. Ich entscheide mich für dies und jenes und so lebt der Mensch und dann bittet er. Und das machen die Menschen in den Religionen auch. Die entscheiden sich für Dings und dann zum Beispiel in Indien und dann gehen sie zu einem Tempel oder dann haben sie ein Bild von einem Gott bei sich auf dem Armaturenbrett und dann berühren sie es und küssen sie es und so weiter, segne mich. Das haben genauso auch die Kreuzritter gemacht, als sie in den Krieg gezogen sind. Da sind die Priester gekommen und haben dann die gesegnet, damit sie eben Krieg gewinnen können, damit sie für das Reich Gottes kämpfen können. Aber hier ist eine andere Frage. Was ist der Wille Gottes und was ist mein Wille? Und bei der Bekehrung passiert Folgendes. Der Mensch ordnet sich mit seinem Willen unter den Willen des Herrn. Der Rest eures Lebens wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, also von eurem alten Menschen bestimmt. Wir haben letztes Mal gehört, dass dieser alte Mensch und neue Mensch in Konflikt miteinander leben. Und Jesus will nicht, dass wir vom alten Menschen bestimmt werden, von Leidenschaften. Denn wir haben sie genommen, wir haben sie gekreuzigt. Ja? Und dann sagt er hier, es ist schlimm genug, dass ihr früher getan habt, was die Menschen wollen, die Gott nicht kennen. In hemmungsloser Gier gabt ihr euch euren Sünden und euren Ausschweifungen hin. Das war mein Leben früher. Und jetzt habe ich ein neues Leben. Und das hat auch uns Jesus vorgelebt. Als Jesus in Samarien unterwegs war, sagte er Folgendes. Da kamen die Jünger mit dem Essen zu ihm und dann sagte er zu ihnen, meine Nahrung ist es, dass ich den Willen Gottes tue. Das, was mich erfüllt, das, was meinen Speicher voll macht, was meinen geistlichen Magen voll macht. Ja, das ist das, dass ich den Willen meines Vaters tue und sein Werk vollende auf dieser Erde. Haben wir diese Herzenshaltung? Haben wir diese Herzenshaltung oder drehen wir uns nur um uns? Wenn wir in den Gottesdienst kommen, können wir es ganz leicht prüfen. Wie oft geht es uns um uns selbst? Ich will profitieren. Das soll so sein, der Gottesdienst soll so sein und das und dann hat man mich nicht angerufen um dies und jenes. Und wir drehen es nur um uns herum. Das ist keine wahre Bekehrung. Eine wahre Bekehrung ist, ich verlasse diesen alten Mensch. Ich habe die Schnauze voll von diesem alten Mensch und ich wende mich Gott zu, Herr, führe du mich, denn du weißt besser, was für mein Leben dran ist. Ja, und Es gibt einen Menschen, habe ich letztens von einem Prediger von Open Doors gehört. Und überlegt euch mal, dieser Leiter von Open Doors hat diesen Menschen getroffen. Und dieser Mensch ist zu ihm gekommen und er hat zu ihm gesagt, du, in unserem Land fängt eine starke Christenverfolgung an. Kannst du bitte für uns beten? Und haben sich zusammen hingestellt oder hingesetzt und haben zusammen gebetet. Und dann ist dieser Mensch, dieser Professor, theologische Professor, wie auch immer, ist dann zurück in sein Land gekommen. Und seitdem hat der Leiter von Open Doors ihn nicht mehr getroffen. Denn er sitzt im Gefängnis seitdem. Seit 20 Jahren sitzt der im Gefängnis, dieser Mann. Auf seinem Schiffscontainer, solche Container, die ein Gefängnis sind, für Christen. Überlegt euch mal. Und man bietet ihm ein Papier an, diesem Professor, und sagt, du kommst aus diesem Gefängnis raus, du musst nur eine Unterschrift draufsetzen, dass du im Namen Jesu nicht mehr predigen oder etwas erzählen wirst. Seit 20 Jahren hat er diese Unterschrift nicht draufgesetzt. Warum? Weil er glaubt, dass es der Wille Gottes ist, dass er in dieser Schwierigkeit treu bleibt. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, Jesus war im Garten Gethsemane und er musste ans Kreuz gehen. Wisst ihr, da ist unser Wohlfühl-Evangelium, geht komplett daran zugrunde. Wie kann Gott seinen Sohn am Kreuz sterben lassen? Ja? Und Jesus, er ist da im Garten, es entbrennt so ein starker Kampf, dass er betet und sein Schweiß fällt runter und das sieht aus wie Bluttropfen, wie auch immer. Und so stark hat er gekämpft. Er hatte Angst in seiner Seele. Das war ein Kampf, den Willen Gottes zu tun. Und wir, besonders wir junge Leute, wie ist es bei uns, die nach Gefühlen leben und so weiter? Ja, ich fühle mich nicht, kein Bock mehr. Willen Gottes verraten. Ja, und dann, ich fühle mich nicht mehr. Und dann, heute fühle ich mich mal, heute mache ich mal das. Gott hat es echt schwer mit uns. Ne? Die alte Generation, die haben es so ein bisschen mehr drauf. Wille Gottes, zack, und dann mache ich das und kneife die Arschbacken zusammen und mache das. Das fehlt uns ein bisschen. Und das hat Jesus vorgelebt. Er sagt, so funktioniert wahre Nachfolge, wahres Dienen Gottes, indem ich mich seinen Willen unterwerfe und mich von ihm gebrauchen lasse. Wo hast du dich das letzte Mal dem Willen Gottes unterworfen in deinem Leben? Ja, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. In Matthäus 4, und da schließe ich ab, trat der Versucher heran, da wurde Jesus versucht in der Wüste. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesen Steinen hier, dass sie Brot werden. Aber Jesus antwortete und sagt, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Unser innerer Mensch lebt davon, dass wir seinen Willen erkennen, dass wir seinen Willen verstehen und dass wir seinen Willen tun. Ja? Wer hat in mir das Sagen? Liebe Gemeinde, lass uns mal in diesem Punkt prüfen. Alle, ich auch, prüfen, ja? Ob wir wirklich nach der wahren Bekehrung leben. Wisst ihr, was passiert, wenn wir alten Menschen und neuen Menschen in uns nehmen und versuchen zu kombinieren? Wir wollen ein bisschen alter Mensch sein und neuer Mensch zur gleichen Zeit sein, dann entsteht Lauwarmheit. Wir werden lauwarm. Unser Herz wird weder für das eine brennen, noch für das andere brennen. Wir werden nutzlos sein. Wir werden weder Erfüllung und Frieden haben und Dankbarkeit haben, in Leiden, in Schwierigkeiten, noch werden wir die Welt vernünftig genießen können, denn wir genießen die Welt, aber fühlen schlecht die ganze Zeit, weil wir wissen die ganze Zeit, ich muss den Willen Gottes tun. Und so werden wir am Geschmack verlieren, werden lauwarm werden. Und die Bibel sagt uns in Offenbarung, was macht Gott mit Lauwarmheit? Ach, wärst du doch heiß. Heiß für Gott oder kalt, heiß für die Welt. Aber du bist lauwarm und so werde ich dich aus meinem Mund spucken. Meine Frau, würdest du mich lieben, wenn ich zwischen zwei Frauen mich entscheiden müsste und ich würde sagen, ich liebe diese Frau und diese Frau. Ach, ich würde gerne zu ihr gehen und dann zu dir gehen und dann zu dir gehen. Wie wäre dein Gefühl? Schönes? Der hätte mich rausgeschmissen, das weiß ich. Deshalb lass uns mal, ich werde hier mit dem Vater unser aufhören. Der erste Teil ist ernst, der erste Teil fordert uns heraus. Der zeigt uns, es geht gar nicht so sehr um uns ganz oft, sondern er zeigt uns hier, wie Jesus gelebt hat. Und Jesus hat uns vorgelebt, wir drehen uns zuerst um den Vater. Wir blicken weg von uns. Sein Reich, ja, dann sein Wille, ja, und so weiter. Für diese Dinge setzen wir uns zuerst ein. Dann kommt der nächste Teil, wo wir uns um uns drehen. Ja. So, das war mal ich hoffe, das war herausfordernd, es hat mich herausgefordert, mal wieder mein Leben zu prüfen und zu gucken, wie ich funktioniere. Und wenn du merkst, und das möchte ich heute aussprechen, wenn du merkst, dass das Reich Gottes in deinem Leben, du weißt, es ist nah, aber es ist noch nicht in dir. dann ruft dich heute noch Gott dazu. Er lädt dich heute noch dazu ein. Du kannst das Reich Gottes in dich hineinbekommen. Jesus macht es so einfach für uns. Er sagt, tu Buße und kehr um und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Gott ist so schnell da, uns zu beschenken. Er möchte uns sein Reich geben. Er verspricht uns kein gutes, einfaches Leben. Macht er nicht. Dazu kommen wir später. Aber was er uns anbietet, ist seine Gegenwart und sein Frieden und sein Versprechen für alle Ewigkeit, dass wir in seinem Reich unterwegs sein dürfen. Also ein Lohn, der über dieses Leben hinausgeht. Und dazu lade ich euch heute ein. Ihr dürft gerne in eurem Herzen mitbeten. Unser himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir her und wir möchten von dir her verändert werden. Herr Jesus, Herr, du siehst auch mich, Herr, wie ich oft, Herr, nach meinem Gefühl lebe, wie ich oft für meinen Willen lebe und meine Kompromisse gemacht habe, Herr. Herr, und so oft kein Zeugnis bin, Herr. Aber Herr, ich möchte von dir lernen, denn du hast uns heute durch das Vaterunser, du hast uns den guten Weg gezeigt, Herr. Wir wollen Teil deines Reiches sein. Und so rufen wir zu dir, Herr. Errette du uns, Herr Jesus. Errette du uns, Herr. Und vergib uns unsere Schuld. Und wir danken dir auch, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du uns vergeben hast und dass wir dadurch Teil deines Reichs sein dürfen. Danke, dass wir nicht gerichtet und verurteilt werden, sondern dass wir ewiges Leben haben. Vater im Himmel, Herr, forme du uns, dass wir dir wahrhaftig nachfolgen können, wie Jesus gefolgt ist. Denn wir sind nicht nur Christen, sondern wir sind, Herr, deine Jünger. Wir wollen werden, wie du bist und du warst. Im Namen Jesu, Amen.